Halleluja. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft wir das heute gesungen haben. Können wir das auch wirklich nachvollziehen? Wirklich ein echtes Halleluja? Aber zu Beginn wollen wir noch mal ganz still werden und kurz beten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Ja, liebe Gemeinde hier in der Kreuzstraße, wenn ich jetzt in diesem Kreis einfach mal rumfragen würde, was fällt euch zum Thema Weisheit ein? Wenn ich jetzt so rumschaue, wir hier vorne sind so fast die Jüngsten. Und Weisheit, das würdet ihr sagen, das ist etwas, was ältere Menschen verkörpern und auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Ja, nicht nur hier oben wird es immer weiser, sondern man hofft, dass es bei dem, was hinter dem Haarkleid ist, auch etwas mehr Weisheit gesammelt wird. Menschen, die schon viele Jahre des Lebens hinter sich haben und wirklich scheinbar reich an Erfahrung sind. Vielleicht fallen euch auch die drei Weisen aus dem Morgenland ein. Kaspar, Melchior, Balthasar. Ja, das waren doch sicherlich drei kluge, vielleicht ältere Herren, die gebildet waren. Und das wissen wir, dass sie zum Beispiel eine ganze Menge von Astronomie verstanden haben. Ja, und ganz aktuell ist immer mal in den Medien von einer gewissen Frau Professor Dr. Grimm die Rede. Sie ist eine der fünf Wirtschaftsweisen. Da wurden also fünf ganz offensichtlich auf diesem Gebiet kompetente und beschlagene Menschen von anderen zu Weisen ernannt. Kann man eigentlich einen anderen zu einem Weisen ernennen? Wir kennen doch alle diese Redewendung. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Oder hat endlich mal irgendjemand den Stein der Weisen überhaupt entdeckt? Ist denn Weisheit wirklich nur eine Sache des Lebensalters? Oder gibt es auch wirklich jüngere Menschen, die in Sachen Weisheit vielleicht, jetzt möchte ich keinem zu nahe treten, zu manchem Älteren einiges voraus haben, auch wenn sie noch nicht ganz so viel Lebenserfahrung haben wie die meisten hier im Raum? In der Lutherbibel von 2017 stehen nicht nur das Alte und Neue Testament, sondern jetzt in der neuesten Version auch die Apokryphen. Ich weiß nicht, wer sich mit den Apokryphen schon beschäftigt hat. Martin Luther sagt zu den Apokryphen, das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Da gibt es ein Buch, das heißt Die Weisheit Salomos. Da ist in 19 Kapiteln beschrieben, was der König Salomo zur Weisheit zu sagen hatte. Der argentinische Arzt und Schriftsteller Jorge Bucay hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Buch der Weisheit. Das macht doch jetzt irgendwie neugierig. Und der Titel mag neugierig machen. Ja, ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat, ich habe es auch nicht gelesen, aber es geht wohl schwerpunktmäßig um Philosophie und Psychologie. Und das sind auch Felder, auf denen man die Weisheit immer wieder zu finden hofft. Man kauft sich ein Psychobuch nach dem anderen und hofft, dass man dadurch weiser wird. Naja. Der heutige Bibeltext ist nicht von irgendeinem Menschen verfasst. Er stammt vom König Salomo. Seine Weisheit ist in den Sprüchen Salomos eindrucksvoll dokumentiert. Ich lese Sprüche 8, die Verse 22 bis 36 aus der 2017 revidierten Lutherbibel. Die Überschrift ist übrigens Weisheit und Schöpfung. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten, hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ja, soweit der Text. Auf den ersten Blick fragt man sich, warum ist eigentlich dieser Bibeltext aus dem Alten Testament heute in der österlichen Zeit der vorgeschlagene Perikopentext? Matthias hat es schon gesagt, heute ist der Sonntag Jubilate. Und gibt denn jetzt dieser Text wirklich Anlass zum Jauchzen und Fröhlichsein? Dazu ist es wichtig, sich näher eben mit diesem Text aus Sprüche 8 zu beschäftigen. Vers 22 beginnt, der Herr hat mich schon gehabt, der Herr hat mich schon gehabt. In der Elberfelder und bei Schlachter steht, der Herr besaß mich. Ja, von welcher Person Einzahl, von welchem Ich ist hier eigentlich die Rede? Theologen und jeder, der das aufmerksam durchliest, ist sich eigentlich darüber im Klaren. Und Theologen sind sich darüber auch einig, dass Ich, das ist die Person seines Sohnes, das ist die Person Jesu Christi. Was Salomo wird, wenn es um die Weisheit geht, von Jesus Christus gesprochen. Jesus wird erst knapp 1000 Jahre später als Mensch auf die Welt kommen und mit der Formulierung, er hat mich schon gehabt oder er besaß mich. Damit ist einfach der Jesuszug nicht so zu verstehen, als ob Christus jemals einen Anfang gehabt hätte. Im Kommentar von William MacDonald heißt es, Gott existierte nie ohne die Eigenschaft der Weisheit. Und diese göttliche Weisheit hat nichts mit dem zu tun, was wir am Anfang aufgezählt haben. Gott existierte nie ohne die Person seines Sohnes. Ja, und genauso wie es heißt, im Anfang seines Weges, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Und die Bedeutung ist hier gleich wie zu Beginn des Johannesevangeliums. Das wissen wir. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und damit ist der Bezug auf Jesus Christus ganz klar hergestellt. Sein ewiger Ursprung als Gottes Sohn. Ja, wenn wir jetzt weiterschauen auf Vers 23, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her im Anfang, ehe die Erde war. Das heißt, ich bin eingesetzt, ehe die Erde war. Das Wort eingesetzt bedeutet hier gesalbt oder ernannt. Und ehe die Erde war, das heißt, lange bevor die Schöpfung der Erde war, bevor die Schöpfung unseres Erdballs eingesetzt hat, lange davor wurde Jesus dazu eingesetzt, der Messias und der Retter der Welt zu sein. Zugegeben, das sind Dimensionen, die ein Mensch gar nicht begreifen kann. Ewigkeit, das ist einfach eine Sache, die können wir trotz aller menschlichen Weisheit einfach nicht kapieren, was das heißt. Diese Verse 24 bis 26, die verdeutlichen diese Präexistenz Christi, das heißt, er war schon vorher da. Er ist nicht geboren in unserem Sinne. Gottes Sohn war schon da, bevor die Erde und die Welt geschaffen wurden. Er war da, bevor es Quellen und Wasserfluten gab. Es gab ihn, ehe die Berge entstanden sind und ehe es die Schollen der Erde gab. Also Ackerland, ehe Ackerland und alles, was so auf der Erde da ist, vorhanden war. Die ganze Summe des Weltenstaubs, wie es bei Schlachter heißt, bezieht sich auf die Anfänge der Welt. In Versen 27 bis 29 wird dann deutlich, dass Christus schon da war, als die Schöpfung entstanden ist. Er war da, als Gott die Himmel bereitete. Er war da, als er, wie es in der Elberfelder heißt, einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe. Was heißt das jetzt? Einen Kreis abmessen. Das sind einfach Zeichen, die gesetzt wurden. Es wurde eingeritzt und es wurde etwas gestaltet. Also der Erdball nahm irgendwie Gestalt an. Er war da, als die Erde gestaltet, als unsere Erde geformt wurde. Und das sind einfach Zeichen dafür, dass seine Gegenwart einfach greifbar war. Er war schon da, als über die Grenzen der Ozeane und die Aufteilung von Land und Wasser von Gott entschieden wurde. Und das ist ein Zeichen für seine Gegenwart bei der Schöpfung der Welt. In Versen 30 bis 31, da lesen wir von Gottes Sohn und seiner aktiven Rolle bei der Schöpfung. Seine aktive Rolle bei der Schöpfung. Da heißt es nämlich, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Schlachter übersetzt, dass Christus eine für uns Menschen bildhaft gut vorstellbare, aktive Rolle hatte. Bei Schlachter kommt da ein ganz interessanter Begriff, mit dem wir alle was anfangen können. Da war ich Werkmeister bei ihm. Unter dem Begriff Werkmeister können wir uns seine aktive Rolle wirklich auch jetzt ganz bildhaft vorstellen. Und diese aktive Rolle wird auch in Johannes 1, Vers 3 deutlich. Alle Dinge sind durch dasselbe, das bezieht sich hier durch sein Wort, gemacht. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, durch ihn, seinen Sohn, hat Gott auch die Welten gemacht. Ja, Gott hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Seine ewige und seine unendliche Liebe zu ihm bekräftigt und bestärkt das gewaltige Wunder, das ist wirklich ein Wunder, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für uns Sünder zu sterben. Jesus hat große Freude in der Gegenwart des Vaters. Das kann doch nur unser Staunen verstärken über die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er hat diesen Ort reiner und vollkommener Freude beim Vater verlassen, um in unsere sündhaft verdorbene Welt zu kommen. Es ist einfach erstaunlich, so sagt William MacDonald, dass Jesus sich angesichts des riesigen Universums gerade für diesen winzig, vergleichsweise kleinen Planeten Erde interessiert. In Vers 31 heißt es: Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Das ist doch erstaunlich. Das drückt doch eindeutig seine Freude aus, die er diesem renitenten, aufsässigen und rebellischen Geschlecht der Menschheit entgegenbringt. Jesus lebt und wir dürfen ihm vertrauen, dass er auch unser Dasein, unser Leben, alles, was uns bewegt und was uns beschäftigt, dass er das fest in seinem Blick und im Griff hat, egal was mit uns und über uns geschieht. In Versen 32 bis 36 werden die Belohnungen aufgezeigt. Belohnungen, die der Menschheit zugesagt werden, wenn sie diesem Ruf der Weisheit, also dem Ruf Jesu, folgen. Segen empfangen die, die seine, also Jesu, Wege einhalten. Sie werden ganz besonders gesegnet. Segen empfangen die, die ihm gehorchen. Wer ihm gehorcht, empfängt Segen. Gesegnet werden die, die in diesem Sinne eifrig an seinen Türen wachen. Das ist auch jetzt wieder ein ganz besonderes Bild. Mit an den Türen wachen ist hier gemeint, aufmerksam auf das zu hören, was man außerhalb der Tür, was also außerhalb, also vor den Türen, so vor sich geht. Gerade in der aktuellen weltpolitischen Situation sollten wir wirklich ganz aufmerksam und wirklich auch mit offenen Augen und Hören an den Türen der Weisheit wachen. Und wir dürfen diese Verheißung, die wir in Vers 35 zugesagt bekommen, einfach für uns persönlich, die darf jeder für sich ganz persönlich annehmen. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Es kommt wieder das, was Matthias am Anfang schon angekündigt hat und wirklich angedeutet hat. Heute ist ja der Sonntag Jubilate. Und wenn wir Wohlgefallen vom Herrn erlangen, ja, wenn wir Wohlgefallen von ihm erlangen, das ist doch wirklich ein Grund, dass alle Lande Gott jauchzen, wozu wir in Psalm 66, Vers 1 auch wirklich aufgefordert werden. Jauchzet dem Herrn alle Lande. Ja, wir sollen uns aber auch wirklich der Mahnung in Vers 36 nicht entziehen. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Und alle, die mich hassen, lieben den Tod. Deshalb möchte ich noch einmal jetzt diesen Vers 35 wiederholen. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir haben noch so viel Grund, dir zu danken. Und wir danken dir dafür, dass wir auch im Gebet zu dir kommen dürfen, weil du ein lebendiger Gott bist. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du auferstanden bist und dass du zur Rechten des Vaters sitzt. Lass uns doch diese Osterfreude mit in unseren Alltag, in das, was uns täglich bewegt und beschäftigt, hineinnehmen. Danke, Herr, dass wir dir alles sagen dürfen, womit wir nicht klarkommen. Danke, dass wir dich auch immer wieder loben und preisen können für das, was du uns schenkst. Vergib uns, Herr, wenn wir Menschen uns für weise halten. Alle menschliche Weisheit ist nichts gegen das, was du für uns Menschen tust und getan hast. Lass uns bei allem, was geschieht, dir vertrauen. Und wir loben dich und wir preisen dich und deine Macht und Stärke. Amen.